Ich hörte erst Bruder Muhl in ihrer Mitte hatten. Da hätte ja auch eine gewisse Sättigung sich einstellen können. Bei ein paar Leuten war es vielleicht auch so. Aber nun freue ich mich umso mehr, dass Sie da sind. Rentner, Ruheständler sind Menschen, die genügend Zeit haben für Gottes Wort und die sich nie herausreden können. Ich hatte keine Zeit, meine Bibel zu lesen. Das habe ich in jüngeren Jahren gepredigt, nun muss ich es selber machen, seitdem ich im Ruhestand bin, bis auf viele Reisen, bis auf Gnade und Herrlichkeit, bin total übermüdet, vorgestern 12 Stunden Korrekturen gelesen, aber ich habe auch freie Tage, Nun habe ich mir vor Beginn des Ruhestandes alle 150 Psalmen hebräisch fotokopiert. Ich sage das nicht, um anzugeben. Aber vielleicht, wenn jemand bald in Ruhestand kommt, naja, er muss ja deswegen nicht Hebräisch lernen. Aber da ich nun am Hebräischen interessiert bin und in jungen Jahren mich mit dem Urtext beschäftigt habe, mit 17 Jahren in der amerikanischen Gefangenschaft, habe ich begonnen, Griechisch zu lernen. Das kann ich ein bisschen besser, neutestamentliches Griechisch, da kann ich auch schon mal ein Kapitel herunterlesen. Aber Hebräisch bin ich froh, wenn ich einen Satz richtig übersetzen kann. Aber immerhin ist es faszinierend und nun gehe ich mal die Psalmen durch. Was nicht heißen soll, dass ich in den nächsten 150 Stunden in Freiburg immer der Reihe nach einen Psalm behandeln werde. So oft werde ich ja wohl auch sicher nicht hier sein. Jedenfalls ist es faszinierend, wenn ich am Schreibtisch den hebräischen Text habe und habe alle Psalmenübersetzungen, das sind immerhin 17, die habe ich um mich herum versammelt. Da reicht der Schreibtisch nicht. Immerhin 17. Drei jüdische sind dabei, von Zunz, Tosinai und Martin Buber. Es sind alte und neue Kommentare dabei, von Eduard König, Kraus, Weiser und die alte Übersetzung von Kautsch, 1910. Und dann die Zürcher und die Schlachter und die alte und neue Elberfelder und Luther. Und ganz am Schluss werfe ich ab und zu einen müden Blick auf die gute Nachricht, die ich eigentlich nicht mag, weil sie zu sehr verflacht. Aber bei 100 Versen der Psalmen ist dann einer mal dabei, wo ich denke, jetzt habt ihr es gut getroffen. Und nun, damit wir auch was davon haben, will ich den zweiten Psalm also so vorlesen, wie es in meinem Heft drin steht. In meinem Heft habe ich immer zu jedem Vers mir einige Übersetzungen hingeschrieben. Es sei zur Nachahmung empfohlen, und wenn Sie nicht 17 Übersetzungen haben, dann haben Sie vielleicht 4. Aber das weckt dann eben bei mir die Neugier, warum übersetzen die so verschieden? Und welche Übersetzung finde ich die schönste oder die genaueste? Die schönste ist nicht immer die genaueste und die genaueste ist nicht immer die schönste. Luther ist wirklich schön und an manchen Stellen unübertroffen, einzigartig, mit Gefühl. Was nicht bedeutet, dass er immer genau ist. Also wer nur 4 Bibeln hat oder bloß 6 oder bloß 10, der lege bitte mal die 10 nebeneinander und vertiefe sich da mal hinein. Psalm 2. Sie hören also einige Worte jetzt mehrfach oder Satzteile mehrfach. Psalm 2 besteht aus 4 Strophen von je 3 Versen. 4 mal 3 gibt 12. 1 bis 3, erster Teil. Warum toben die Nationen, die Völker, die Heiden? Warum lärmen die Völker? Was sind im Wahn die Völker, sagt der jüdische Tursinai. Und schmieden die Völker nichtige Pläne und brüten die Völker eitle Pläne, sinnen die Nationen Vergebliches. Die Könige der Erde erheben sich, rotten sich zusammen, stehen zusammen, setzen sich zusammen, lehnen sich auf. Und die Fürsten halten Rat miteinander, verabreden sich, schließen sich zusammen. Und die Großen haben sich verschworen, wider Jahwe, Jehova, den ewig Seienden, und seinen Christus, seinen Gesalbten, seinen Messias. Und wie lautet ihre aufrührerische Losung, Vers 3? Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke oder Fesseln. Zweite Strophe, Vers 4 bis 6, die Reaktion Gottes auf diese Aufrührer. Der im Himmel wohnt, sitzt, thront, der lacht, der Herr spottet ihrer. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn, oder einst oder einmal wird er zu ihnen reden in seinem Zorn, und in seinem Grimm wird er sie schrecken. Habe ich doch meinen König eingesetzt, oder ich selbst habe meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berge. Dritter Teil, Vers 7 bis 9, hier redet Jesus. Ich werde es nachher beweisen, diese kühne Behauptung. Hier redet unser Heiland und schenkt uns einen einzigartigen Rückblick. Lasst mich Kunde geben von einem Beschluss. Ich will von einer Festsetzung erzählen. Oder den Beschluss Jahwes will ich künden. Der Herr hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, wörtlich Sohn mein du. Ich selbst habe dich heute gezeugt. Bitte verlange, fordere von mir, so gebe ich dir Völker zum Erbe und zu deinem Eigentum, dir zum Besitz, die Enden der Erde. Mit der Eisenrute, mit eisernem Zepter, mit ehernem Herrscherstab magst, sollst, wirst du sie zerschmettern. Gleich dem Geschirr des Töpfers, wie ein Töpfergefäß, wie irdene Krüge sie zerschlagen. Vierter Teil, eine Mahnung an die Völker und speziell ihre Großen, Vers 10 bis 12. Nun denn, ihr Könige, handelt klug, gewinnt Einsicht, werdet weise, werdet verständig. Man möchte übersetzen, kommt zur Vernunft. Lasst euch zurechtweisen, warnen, ihr Richter der Erde, ihr Beherrscher der Erde. Dienet Yahweh mit Furcht und jubelt ihm zu mit Zittern oder freut euch mit Zittern. Küsset den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommet auf dem Wege und euer Weg nicht in den Abgrund führt. Denn in Kürze, gar bald, wird sein Zorn entbrennen. Oder Tursina, ich sagte, die jüdische Übersetzung, wenn bald sein Antlitz aufflammt, wenn auch nur ein wenig sein Zorn entbrennt. Aber der Psalm schließt dann mit einer Seligpreisung, so wie der erste Psalm mit einer Seligpreisung beginnt. Wohl allen, beglückt alle, heil allen, glückselig alle, die sich bei ihm bergen, die sich zu ihm flüchten, die bei ihm ihre Zuflucht suchen, die auf ihn trauen. Warum toben die Völker? Das ist die Frage am Anfang dieses Psalms. Man kann es auch als Überschrift auffassen. Um das geht es hier, dass die Völker toben, mächtig toben, gerade 1991, darüber will ich jetzt nicht lange reden, das lesen wir jeden Tag in der Zeitung. Und ich meine, gerade in diesem Jahr hat sich das in besonderer Weise gesteigert, 1991, das Jahr, das gleich anfing mit einem Krieg, Mitte Januar bis Ende Februar, Golfkrieg und dann das Auseinanderfallen im Ostblock und Jugoslawien. Ich brauche das ja im Einzelnen nicht alles aufzählen, wie in besonderer Weise die Völker toben. Und vielleicht haben Sie sich auch schon die Frage gestellt, vielleicht im Januar schon, Mitte Januar, warum eigentlich das Ganze? Gibt es denn keinen anderen Weg? Warum toben die denn so? Ja, die Frage kann man sich allen Ernstes stellen. Wir dachten inzwischen, der Friede sei auf Erden ausgebrochen. 40 Jahre Friede seit 1945 hier in unserer Gegend jedenfalls. Und der Ostblock fällt auseinander, friedliche Zeiten, Ost-West-Konflikt entschärft. Tja, alles andere als friedliche Zeiten, alles andere. Warum muss denn das so sein? Warum? Warum? Die Frage kann man sich wirklich stellen. Und da wollen wir erst einmal in Daniel 7, Vers 2 hineinschauen. Ich meine, da finden wir auch eine Antwort, bevor wir dann wieder zurückkehren zu unserem Psalm. Daniel 7, Vers 2 gibt uns auch eine Antwort. Warum toben die Völker? Warum muss denn das so sein? Warum ist denn das so? Können denn vernünftige Menschen sich nicht an einen runden Tisch setzen und miteinander verhandeln und reden? Muss man denn schießen? Muss man denn Blut vergießen? Daniel 7, Vers 2. Daniel hob an und sprach, ich schaute in meinem Gesicht bei der Nacht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Das ist biblische Symbolsprache, die müssen wir jetzt mal in unsere Sprache übersetzen. Die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Winde ist ein Bild für Lehren, geistliche Strömungen, Ideologien. Winde, Epheser 4, Vers 14, wir sollen nicht Menschen sein, die sich von jedem Wind der Lehre hin und her bewegen lassen. Meer ist ein Bild für die Völker, für die Nationen, wie sich zum Beispiel aus dem Buch der Offenbarung ergibt, Wasser, Meer, ein Bild für das Völkermeer. Und die toben gewaltig, und das wird auch mit dem Toben vorerst nicht besser werden. Ich will nicht den Propheten spielen, aber ich habe den ganz sicheren Eindruck, das ist mir ziemlich gewiss, diese sich steigernden Turbulenzen, die wir gerade 1991 erleben, all diese Schrecknisse, ich will gewiss keine Schwarzmalerei treiben, ich möchte mich auch freuen an dem Schönen, das es immer noch auf Erden gibt, aber immer wieder hören wir Krieg und Kriegsgeschrei und dann kommen Vulkaneruptionen und dann kommen gewaltige Überschwemmungen und da gibt es 1 Million Obdachlose, das muss man sich mal vorstellen. Und anderswo hören wir von 1 Million Hungernden. Und dann hören wir von gewaltigen Zahlen von AIDS-Kranken, die in Mittelafrika ganze Landstriche ausrotten. Immer Millionen, Millionen, Millionen. Und ich habe leider den gewissen Eindruck, dazu kommt ja noch die Bevölkerungsexplosion, und ich habe den sicheren Eindruck, Asylantenflut und Flüchtlingselend und Hungersnot und kosmische Katastrophen und Kriege, das wird nicht besser. Sondern was in diesem Jahr so begonnen hat, in einer sehr deutlichen Weise, gerade in diesem Jahr, wo wir unsanft aufgeschreckt werden aus dem Gedanken, dass ja nun der Friede sich langsam weltweit durchsetzt, Wiedervereinigung, Ost-West-Konflikt entschärft und europäische Gemeinschaft, wie kann es denn da noch einen Krieg geben? Da sind wir unsanft aufgeschreckt. Alle diese Dinge werden noch sich weiter zuspitzen. Alle diese Dinge, ich habe den sicheren Eindruck, ich würde Ihnen gern was Angenehmeres sagen, aber dann wäre ich ein falscher Prophet, wenn ich sagen würde, beten wir fleißig und demonstrieren wir mal und dann wird das doch endlich ein Ende nehmen in Jugoslawien und alles wird wieder friedlich und alle kommen gut miteinander aus. Ich habe nicht den Eindruck und auch nach dem prophetischen Wort, habe ich den Eindruck, und das Wort ist ja maßgebend, dass das schlimmer wird, dass diese Dinge sich noch mehr zuspitzen. Und was hier in Psalm 2 am Ende steht, gar bald wird sein Zorn entbrennen. Dieser Zorn, der fängt an in einer bestimmten Steigerung, gerade 1991, aber wir dürfen auch wissen, was Markus Barth gesagt hat, der Sohn von Professor Karl Barth, Gottes Zorn ist nicht eine mit seiner Liebe abwechselnde Laune, sondern die Temperatur seiner Liebe. Wunderschön. Und auch einer meiner Herren Psalmkommentatoren, manchmal ärgere ich mich über die Herren Kommentatoren, was sie da so verzapfen. Aber es gibt auch gute Zitate und Weiser, Göttinger Verlag, da muss man aufpassen, manches liberal angehaucht. Aber Weiser, Arthur Weiser, in seiner Psalmenauslegung hat doch etwas sehr Schönes gesagt über den Zorn Gottes. Auch er hat sich so in dieser Richtung ausgesprochen. Gottes Zorn ist ganz anders als unser menschlicher Zorn und er ist verbunden oder fließt aus seiner Gnade. Wenn nur ein wenig sein Zorn entbrennt, gar bald wird sein Zorn entbrennen, so haben wir ja gehört am Schluss unseres Psalms, Gott kann mit der heutigen Menschheit aufs große Ganze gesehen nicht anders reden. Wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit, steht in Jesaja 26. Also Wind und Meer, Winde, Ideologien und Meer, das Völkermeer, ja, ich wollte ein Wort lesen aus Lukas 21, aus dem hervorgeht, das wird schlimmer, bevor es besser wird. Es wird dann auch mal besser. Es kommt dann die gewaltige Sturmstillung Jesu auf dem Völkermeer. Die Stelle lese ich uns gleich auch, aber erstmal wollen wir der Reihe nach. Bevor es besser wird, wird es schlimmer. schlimmer in der Endzeit. Denn der Herr Jesus sagt in Lukas 21, Vers 25, und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Wasserwogen. Das ist kein Wetterbericht, da kommt nicht gerade ein Tief. Bei brausendem Meer und Wasserwogen, das Völkermeer, das wird in der Endzeit heftig schäumen, indem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn sogar die Kräfte der Himmel werden in Bewegung geraten, werden erschüttert werden. Aber einmal kommt die gewaltige Sturmstillung Jesu. Psalm 65, Vers 8. Psalm 65, Vers 8. Die wunderbare Sturmstillung Jesu kommt. Was er damals tat auf Erden, war nur eine kleine äußere Vorausdarstellung von der großen Sturmstillung. Psalm 65, 8. Alte Elberfelder, Vers 7. Der da stillt das Brausen der Meere, das Brausen ihrer Wellen und das Getümmel der Völkerschaften. Und da geht es wie auf dem See Genezareth, da braucht er nur sagen, still, und es ward eine gewaltige Stille. Wenn sein Reich beginnt, vorher wird es, wie gesagt, erst noch schlimmer sich zuspitzen. Das schäumt immer heftiger. Aber ich wollte noch etwas sagen zu Daniel 7, Vers 2. Mein jüngster Sohn und ich, wir interessieren uns sehr für die Wetterkarte. Und das ist ja auch wirklich interessant, wie da die Tiefs angebraust kommen. Und wenn mehrere Tiefs gleichzeitig kommen und dann gibt es heftige Turbulenzen. Und bei heftigen Turbulenzen, dann gibt es auch schon mal eigenartige Konstellationen. Das kann auch mal so kommen, Warmluft von Nordost. Die haben uns wahrhaftig in diesem Sommer von Moskau ab und zu Warmluft rübergeschickt nach Deutschland, ausgerechnet von Moskau. Warmluft von Nordost und auch mal Kaltluft von euch her kommt auch manchmal. Wenn so viele Tiefs kommen, dann gibt es eigenartige Konstellationen, wie ja auch im Golfkrieg, als die USA mit Syrien zum Beispiel in einer Front standen gegen den Irak. Eigenartige Konstellationen. Der Peter Schollatour, der könnte uns ja nun hier einen Vortrag halten, wie da die Ideologien und die Strömungen muslimischer Fundamentalismus und arabischer Nationalismus und viele, viele Strömungen da gerade in der Golfregion und am Mittelmeer und um Israel herum, gerade da gibt es ganz viele Strömungen, so wie hier Daniel 7, Vers 2, das habe ich noch nie auf der Wetterkarte gesehen. Da müsste ich wirklich einen Meteorologen fragen, ob sowas auch schon mal gibt, dass von Nord und Süd und Ost und West von allen vier Winden die Tiefs gleichzeitig aufeinander prallen wollen. Das gibt dann heftige Turbulenzen und Bewegungen. Und weil also so viele Ideologien da aufeinander stürzen, stürmen, wiedereinander, das Völkermeer heftig erregen, das sieht man ja manchmal in den Fernsehnachrichten, wie da die Massen von Demagogen aufgewühlt werden und sie ballen die Fäuste und geraten immer mehr in einen Fanatismus hinein. Das ist ein Grund, warum die Völker so toben. Das Völkermeer wird aufgewühlt von allen möglichen Ideologien und Lehren und auch Religionen. Und die religiösen Dinge sind manchmal die schlimmsten. Da ist der Fanatismus manchmal am heftigsten. Aber zurück zu unserem Psalm 2. Der Psalm 2 sagt uns nun auch etwas dazu, warum toben die Völker. Und der Psalm 2 sagt uns, zutiefst geht das Toben nicht gegen Ost oder West oder Nord oder Süd. Zutiefst geht das Toben gegen Gott. Zutiefst hat es zu tun mit Auflehnung gegen Gott und Christus. Die Ordnungen Gottes werden als Fesseln und Bande empfunden. Also das kann man doch wirklich dem modernen Menschen nicht zumuten, 10 Gebote und so etwas. Die Ordnungen Gottes, die guten Ordnungen Gottes werden als Fesseln und Bande empfunden. Weg damit, wir machen, was wir wollen. Aufruhr. Ich weiß nicht, ob die Menschheit schon mal im Großen und Ganzen so aufrührerisch war wie zur Zeit. Auf allen möglichen Gebieten. Aufruhr, Unordnung wird groß geschrien. Das richtet sich zutiefst gegen Gott und Christus. und da müssen wir jetzt mal nicht bloß militärisch-politisch denken, sondern auch ethisch. Mein Bauch gehört mir, ich kann mit meinem Körper tun und lassen, was ich will, und alle solche Losungen, die gehören auch dazu. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. So hat man dem Herrn Jesus nachgerufen, so sagt er es jedenfalls in einem Gleichnis in Lukas 19, wo er sich vergleicht mit einem reichen Mann, der in ein fernes Land zieht, um ein Reich für sich zu erwerben und wiederzukommen. Lukas 19, Professor Bettex hat es Anfang dieses Jahrhunderts so verstanden, dass der Christus in der Zeit, wo er jetzt weg ist von uns, die Räume des Kosmos für sich erwirbt. Ich habe das Zitat in dem Buch Urknall und Schöpfergott. Und diesem reichen Mann, der weggeht und will aber wiederkommen, dem schickt man eine Botschaft hinterher: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Wir sollten bewusst das Gegenteil sagen: Herr, wir wollen, dass du über uns herrschst. Herr, du sollst über uns herrschen. Herr, du darfst, du sollst über mich Herr sein. Sei du der Herr über alle Bereiche des Lebens. Ich unterstelle mich bewusst deiner Herrschaft. Wir unterstellen uns deiner Herrschaft. Wir wissen, wem wir gehören. Wir wissen, auf welcher Seite wir stehen. Nie vergesse ich, dass ich in der Jugend gelernt habe, auf einer Jugendfreizeit, dass ein Gotteskind möglichst täglich nach Kolosser 1, 12 und 13 handeln soll. Das heißt, ein Gotteskind soll eigentlich täglich sagen: Vater, ich danke dir, dass du mich errettet hast aus der Vollmacht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes deiner Liebe. Oft beginne ich morgens ein Gebet mit diesem Satz. Zuallererst einmal für die Errettung danken. Kann man jeden Tag aufs Neue wiederholen. Und wer das jeden Tag tut, dem garantiere ich, der läuft nie zum Seelsorger mit der Frage: Sagen Sie mal, lieber Bruder oder liebe Mutter in Christo oder Herr Pfarrer, sagen Sie mal, ich weiß gar nicht, bin ich eigentlich noch ein Kind Gottes? Ich wusste es mal, ich weiß es nicht mehr. Mein Gefühl sagt eher nein. Also es ist nicht mehr so, wie es war, bin ich eigentlich noch ein Kind Gottes? Wer jeden Morgen sagt nach Kolosser 1, 12 und 13, zuallererst, ich danke dir, Herr, dass ich errettet bin, dass du mich, o Vater, errettet hast aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes deiner Liebe, der erfreut das Vaterherz, der bestätigt sich selber, auf welcher Seite er steht und weiß es ganz genau und braucht nie zu zweifeln daran, durch Höhen und Tiefen, und er bestätigt es auch der zuschauenden Geisterwelt. Da weiß jeder, wo du stehst. Also wir wollen nicht sagen: Herr, wir wollen nicht, dass du über uns herrschst, sondern also, dass sich kein Gebiet seinem Einfluss mehr entzieht. Wir wollen, dass du über uns herrschst, Herr Jesus, dürfen wir im Gebet sagen. Wir wollen, ja, wir wollen, dass du über uns Herr bist. Und gerade das will die Völkerwelt nicht und deshalb dieses Toben. Zweiter Teil von Psalm 2. Gott kann das nicht ernst nehmen. Das haben wir vielleicht auch schon in Unterhaltungen erlebt. Wir fragen jemand was. Wir stellen jemand eine Frage. Der Lehrer dem Schüler oder auch ein Jugendlicher einem Älteren. Wir stellen jemand eine Frage und die Antwort ist so dumm, das können wir nicht ernst nehmen. Das können wir nicht ernst nehmen, da retten wir uns in ein Lachen, wenn die Antwort so komisch ist, dass wir darüber auch gar nicht erst nachdenken können. Gott kann das nicht ernst nehmen, wenn die Völker meinen, sie könnten, darum geht es ja letztlich, sie könnten die Weltherrschaft des Messias verhindern. Eine Ideologie ist ja gerade damit beschäftigt zu zerbrechen. Und diese Ideologie, die wollte ja auch die Weltherrschaft des Christus verhindern. Wir sind die Herren, wir ordnen die Welt neu. Und ich sage immer so, jetzt ist der Kommunismus in die Brüche gegangen, wenn dann der Kapitalismus auch noch in die Brüche gegangen ist und bankrott gemacht hat auf der ganzen Linie, dann kann ja Christus wiederkommen. Aber das kann sehr schnell gehen, sowas. Das kann sehr schnell gehen. Christus kommt ja wieder, nicht wenn wir ihm die fertig bekehrte Menschheit präsentieren und sagen: Herr, es ist alles bereit, du kannst kommen, wir haben jetzt schon fast Zustände, wie du sie machen willst, kannst kommen, sondern auf den Trümmern der Weltreiche richtet er sein Reich auf. Ich denke auch an Hiob 38, Vers 4, wo Gott dem Hiob sagt: Wo warst du, als ich die Erde gründete, du, der du so schlau sein willst und alles besser weißt? Ja, ich lege meine Hand auf den Mund, ich will nicht mehr so daherreden, sagt der Hiob. Gott kann das doch nicht ernst nehmen, wenn die Menschheit die Königsherrschaft Christi verhindern will, die er mit seinem Sohn schon vor Grundlegung der Welt verabredet hat. Sie, die viel später Geschaffenen, diese kleinen Wesen und Würmchen, die wollen die Königsherrschaft Christi verhindern. Und das geschieht nicht nur ideologisch. Die Völker werden in der Endzeit noch so verblendet sein, dass sie ja wirklich eine Rüstung machen wider den wiederkommenden Christus. Offenbarung 19, Vers 19. Offenbarung 19, Vers 19. Und wie so viele Stellen im Buch der Offenbarung, wo man früher meinte, das kann man doch nicht wörtlich nehmen, aber heute merkt man, man kann es wörtlich nehmen, bei so vielen Dingen, dass etwa das Bild eines Menschen auf dem ganzen Erdenrund gesehen werden kann und die weitreichenden Waffensysteme. So auch Offenbarung 19, Vers 19 kann man heute wörtlich nehmen. Wenn Christus wiederkommt, Offenbarung 19, 19, dann hat sich die unter dem Antichristen vereinigte Welt zusammengeschlossen, um einen letzten Krieg zu führen, nicht gegen Ost und West und Nord und Süd, sondern wieder den, der auf dem Pferde sitzt, den wiederkommenden Christus. Das ist natürlich nicht das Kommen zur Gemeinde, das ist das Kommen Christi als Richter gegenüber der vereinigten Welt. Offenbarung 19, 19. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferde saß und mit seinem Heer. SDI, Weltraumwaffensysteme, hat man bis dahin ganz gewiss noch perfektioniert in den nächsten Jahren auf äußerste Perfektion. Im Moment, da ist es noch nicht so weit, sind ja auch noch mindestens 7 Jahre bis dahin. Denn dazwischen muss ja wohl noch die letzte Jahrwoche kommen. Da hat man also sicher noch Zeit, SDI noch zu vervollkommnen. Und das wird man vervollkommnen, da bin ich ganz sicher. Großartige Computer, und das geht. Und die verblendete Menschheit meint in allem Ernst. Und die Berater des Antichristen, die flüstern ihm ins Ohr, mit den Waffen, jetzt haben wir wieder einen neuen Hochleistungscomputer. Da schießen wir sogar den ab, der da oben kommen will. Und der sich so unangenehm bemerkbar machte durch Siegelgerichte, Posaunengerichte und Zornschalengerichte. Aber natürlich findet kein Krieg statt. Das Geschöpflein kann doch nicht dem Schöpfer im Ernst gefährlich werden. Das ist nur so, wenn ein paar Terroristen gegriffen werden, die sich gerade zum Kuchen niedergelassen haben in einem Café oder zum Abendbrot. Und da lief gerade XY von Zimmermann und jemand hat gesagt, du, das sind sie doch hier am Tisch, sag's mal schnell, leise da dem Chef. Und der ruft die Polizei an und dann kommen die mit 10 Mann und etlichen Wagen und umstellen sie von allen Seiten so, Hände hoch, und dann werden die gegriffen. Das gibt keinen Krieg. Und so heißt es hier nur, die werden gegriffen. Offenbarung 19, Vers 20, ergriffen wurde das Krieg, das Tier und der falsche Prophet und so weiter. Und jetzt kommen wir zu dem wunderbaren dritten Teil unseres Psalmes. Das ist einzigartig, das ist rückwärtsgewandte Prophetie, aber auch Zukunftsprophetie. In Vers 7 und 8 zunächst mal rückwärtsgewandte Prophetie, aber dann auch 8 und 9 hat sich ja noch nicht erfüllt, das ist dann auch Zukunftsprophetie. Jesus spricht hier. Der Herr Jesus ergreift hier persönlich das Wort. Es ist, als nähme uns der Herr freundschaftlich bei der Hand. Freundschaftlich. Johannes 15, Vers 15. Jesus, unser Freund. Ich will euch mal etwas erzählen, was der Vater vor Grundlegung der Welt gesagt hat. Ich will euch jetzt einmal enthüllen, was er als allererstes vor Grundlegung der Welt zu mir gesagt hat. Das ist etwas Großartiges. Ich glaube, die Brüder haben recht, die da meinen. Ich habe es von anderen Brüdern übernommen. Dr. Martin Schacke Basel hat es auch gesagt und andere Brüder. Psalm 2, Vers 7 sei wohl die Bibelstelle, die uns am weitesten in die Vergangenheit zurückführt. Weit vor 1. Mose 1, Vers 1. Wir haben ja etliche Worte in der Schrift im hohepriesterlichen Gebet. Da redet der Herr ja auch von der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte vor Grundlegung der Welt, und du hast mich geliebt, ehe denn die Welt war. Und in Epheser 3, Vers 11, der Vorsatz der Äonen, den der Vater im Sohn gefasst hat. Vorsatz der Äonen, Epheser 3, Vers 11, Vater und Sohn haben miteinander geplant, ehe Gott angefangen hat zu schaffen, eine Schöpfung ins Dasein zu rufen, da hat er erstmal was anderes gemacht. Das habe ich auch ausführlich beschrieben in dem Buch Urknall und Schöpfergott. Erst kommt die Planung, dann kommt die Schöpfung. Und vor der Planung war noch was anderes, Zeugung des Sohnes. Zeugung, Planung, Schöpfung, das ist die Reihenfolge. Zeugung, Planung, Schöpfung. Das hat natürlich nichts zu tun mit der Geburt Jesu aus Maria, mit seinem Kommen auf die Erde, sondern als er vor aller Zeit beim Vater war, der Vater hat ihn gezeugt. Das hebräische Wort Yalat bedeutet eigentlich beides, Zeugen und Gebären. Zeugen und Gebären. Gott war ihm Vater und Mutter. Gott ist auch uns Vater und Mutter. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, steht im letzten Jesaja-Kapitel. Und im Neuen Testament haben wir ein entsprechendes Wort, Yalat, Zeugen und Gebären, beides. Ich habe es ein paar Mal nachgeguckt in meinen drei dicken Wörterbüchern zu Hause. Und das griechische Genao heißt ebenfalls Zeugen und Gebären. Bei dem hebräischen Yalat, da übersetzt man in der Regel Zeugen und Gebären lässt man weg. Und bei dem griechischen Genao, da übersetzt man geboren und Zeugen lässt man weg. Aber beide Ausdrücke meinen diesen gesamten Entstehungsprozess. Genao, wir kennen das von dem Fremdwort die Gene, wo heute so viel davon die Rede ist, Gentechnik, Genmanipulation, ganz gefährliche Sache. Aber die Gene Gottes, über die verfügt kein Mensch, kein Wissenschaftler, keine Technik. Die Gene Gottes, die kann man Gott sei Dank nicht manipulieren. Wir sind aus Gott gezeugt und geboren. Das steht ein paar Mal im ersten Johannesbrief, so etwa 6 Mal. Zum Beispiel 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Messias, dass in ihm sich alle diese messianischen Weissagungen erfüllen, die im Alten Testament, in Jesaja, Psalmen, überall stehen, das alles erfüllt sich in ihm. Wer das glaubt, der ist aus Gott gezeugt und geboren. Nicht nur Adoptivkind, sondern gezeugt und geboren, die Gene Gottes. Er wird also zunehmend umgestaltet in das Bild Jesu und Gottes aufgrund der Gene. Da muss sich eine Ähnlichkeit herausstellen. Das ist ganz normal. Das ist nicht ein Privilegium für besonders Heilige wie Terstegen und Michael Hahn, sondern bei jedem wirklich gezeugten und geborenen Gotteskind kommt es dahin, dass er bei normaler Entwicklung dem Herrn Jesus und Gott dem Vater immer ähnlicher wird. Dass wir Jähzorn und Ungeduld und ablegen, zurücklassen und das Bild Jesu immer mehr hervortritt, ohne dass man je auf Erden sagen kann, so, jetzt ist es geschafft, jetzt habe ich es hundertprozentig. Da sind wir in einem Wachstum, da sind wir in einer Schule, aber es ist normal, ich möchte das sehr betonen. So normal, wie es normal ist, dass wir in ein Kinderwägelchen hineinschauen und da sind die jungen Eltern, ach, also entweder ist ganz die Mutter oder ist ganz der Vater oder hat von beiden was oder es ist die Tante Ida oder es ist die Großmutti oder es ist der Großvater. Und niemand regt sich darüber auf. Man regt sich höchstens auf, wenn es nicht so ist. In dem kleinen Dorf, aus dem meine Frau stammt, da am Vogelsberg, in einem Dorf von 1000 Leuten, kennt jeder jenen. Und wenn dann die einen Kinderwagen schiebt und die Leute sagen, das ist doch genau der Doktor da vom, am Ende vom Dorf, nicht ihr Mann. Ja, dann gibt das einen Aufruhr. So normal wie es ist, dass Kinder aufgrund der Gene den Eltern gleichen und auch charakterlich gleichen. Und der junge Vater sagt zur jungen Mutter, jetzt siehst du es bei unserem Dreijährigen, das ist genau eure Linie. Das sehen wir doch bei deinen Eltern und Großeltern schon. Das hat etwas mit den Genen zu tun. Genauso normal ist es, dass wir aufgrund dieser Gene Gottes umgestaltet werden. Aber dann müssen wir dieses neue Leben auch pfleglich behandeln, wie man einen kleinen Säugling auch pfleglich behandelt. Und ich sage gern so, jeden Tag 3 Stunden Fernsehen und 1 Minute Zeit für Jesus, da wird aus der Umgestaltung nicht viel. Ich bin nicht gesetzlich, ich sage nicht, du musst es umgekehrt machen. Jeden Tag darfst du 1 Minute Fernsehen, dann musst du schnell wieder ausmachen und 3 Stunden musst du beten. Das wäre völlig falsch. Es ist überhaupt ein Zeichen der Kindesstufe, wenn man immer fragt, was darf der Christ? Ich weiß noch aus jungen Jahren, so im EC und so in Jugendkreisen, wurde immer gefragt, darf man das, darf man das, darf man das? Und ich hatte so ein bisschen den leisen Verdacht, wer immer fragt, darf man das, der will Zelte bauen wie Lot bis an die Grenze von Sodom. Nach Sodom will ich nicht rein, lieber Onkel Abraham, aber bis Sodom darf ich doch wohl die Weide abgrasen. Also was noch so gerade nicht Sünde ist, das will ich aber bitte alles mitnehmen im Leben. Ist das eine Gesinnung, die das Vaterherz arg erfreut? Oder ist das nicht vielmehr eine egoistische Gesinnung? Oh, dass mir bitte nichts vom Leben entgeht. Ich komme sowieso schon zu kurz als Christ und muss auf so vieles verzichten. Also bis an die Grenzen Sodoms will ich aber die Weide abgrasen. Und da soll mir nichts entgehen. Ist das Konzert schon Sünde? Und ist der Film schon Sünde? Und. Ach, ihr Lieben, wenn wir in Christo wachsen, dann fragen wir nicht dauernd, darf ich, ist schon Sünde? Was haben wir denn da für ein Gottesbild? Der strenge Zuchtmeister, der die Rute schon in der Hand hat und will gleich losschlagen, haben wir so ein Gottesbild. Wenn wir in Christo reifen, dann fragen wir, nützt es, dient es mir? Und da kann nach einem angestrengten Tag der Fernsehfilm mir auch mal nützen und dienen, wenn ich mich schön entspanne und sehe den Elefanten da in Afrika durchs hohe Gras. Da habe ich dann manchmal ein sehr gutes Gewissen, nicht immer, aber wenn ich angestrengt bin, und mich mal entspannen will, oder das Konzert, oder das musst du dir aber zeigen lassen. Was an einem Tag keine Sünde ist, könnte am anderen Tag Sünde sein. Und was du dem einen sagst, das darfst du, musst dem anderen sagen, das lass besser. Nützt es, dient es. Paulus sagt sogar, was ist das Vorzüglichere? Nicht darf ich nicht. Also die Gene Gottes, genau. Zurück zu Psalm 2. Der Herr Jesus sagt uns, was der Vater ganz im Anfang zu ihm gesagt hat. Nun bist du da, mein Sohn. Ein Geistwesen setzt das andere Geistwesen aus sich heraus. Nun beginnt Gemeinschaft. Jetzt hat der Vater ein Du, mit dem er reden kann. Und dann wird erst mal geplant. Ich sage es in meinen Worten. Wir werden eine Welt ins Dasein rufen. Und wir interessieren uns nicht nur für das Große, sondern auch für das Kleine. Für einen Stern, Sonne genannt, interessieren wir uns besonders. Und das drittinnerste Kügelchen, das darum kreist, für das interessieren wir uns besonders, Erde genannt. Und da werden wir eine Menschheit ins Dasein rufen. Die Menschheit wird abfallen. Du wirst dich erniedrigen müssen, von Stufe zu Stufe, bis du da dann auf diesem drittinnersten Kügelchen, das da um diese Sonne rumkreist, in einem unbedeutenden Winkel des Alls, das wir schaffen. Aber wir interessieren uns ja nicht nur für das Große, sondern für das Kleine, für das Unbedeutende. Da wirst du sterben. Willst du das? Ja, Vater, ja, von Herzensgrund. Ich bin bereit, von Stufe zu Stufe mich zu erniedrigen. Da werden wir auch von allen Ländern der Erde ein besonderes Land als unser Privatland für uns nehmen, heiliges Land genannt, das Land Israel. Und im Lande Israel werden wir eine Stadt in besonderer Weise für unsere Heilszwecke beschlagnahmen, nämlich Jerusalem. Von da aus sollst du dann herrschen. Und mein lieber Sohn, wenn das soweit ist, dann brauchst du mich zu gegebener Zeit nur an dieses mein Versprechen erinnern, das ich dir heute gebe. Bitte verlange Vater von mir. Das ist wie die Einlösung eines Blankoschecks. Du brauchst dann nur zu sagen, Vater, jetzt ist soweit, jetzt gib mir bitte Nationen zum Erbe und die Enden der Erde, die ganze Völkerwelt, darf ich jetzt beherrschen, jetzt ist es soweit. Ich sagte, da spricht der Herr Jesus in Psalm 2 von Vers 7 bis 9. Und wem es schwerfällt, das zu glauben, dem sei noch gesagt, Vers 7 wird im Neuen Testament 3-mal zitiert und jedes Mal auf Jesus bezogen. Apostelgeschichte 13, Vers 33 und Hebräer 1, Vers 5 und Hebräer 5, Vers 5. Hebräer 1, Vers 5, zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn. Das geht jedes Mal auf Jesus, Apostelgeschichte 13, 33, Hebräer 1, Vers 5 und 5, Vers 5. Und Hebräer 2, Vers 9 wird auch dreimal im Neuen Testament zitiert in der Offenbarung und geht auch auf Jesus. Aber vorher möchte ich noch was anderes sagen. Ich muss noch mal zum Liederbuch greifen. Wir brauchen aber nicht singen. Ich will was vorlesen. Der Bruder Karl Geier hat sich auch mit diesen Dingen beschäftigt. Er hat sich auch damit beschäftigt, was der Vater vor Grundlegung der Welt zum Sohn gesagt hat. Das sind Lieder, die sind vielleicht noch nie gesungen worden. Und der Wille Schirmacher hat laut gelacht, als ich ihm den Anhang zeigte von Lobgesänge der Gemeinde, die 37 Lieder, die ich da seinerzeit noch angefügt habe. So Lieder, das kann man doch nicht singen, was hast du denn da für einen Anhang gemacht? Ja, aber er hätte gar nicht so laut lachen brauchen. Ich gebe ihm ja recht, das sind zum Teil Lieder, die man nicht singt immer. Es sind mehr geistliche Gedichte und doch sind sie sehr wertvoll. Und wenn Sie sie nicht singen, dann lesen Sie es mal. Ich will jetzt nur ein wenig vorlesen aus 1084 und 1067. Denn das hat auch den Bruder Karl Geier sehr beschäftigt. Er hat gesagt, je älter ich werde, desto mehr möchte ich aufs Zentrum kommen, auf das Wesentliche und Wesenhafte, das Einssein mit dem Vater und dem Sohn und nicht die tausenderlei Streitfragen der Frommen. Das hat Bruder Geier je länger, desto weniger interessiert und sollte vielleicht auch uns immer weniger interessieren. Und immer mehr, dass wir hineinkommen in die Einheit mit dem Vater und dem Sohne. Dann werden wir auch untereinander eins nach dem hohen priesterlichen Gebet. Auf, dass sie alle eins seien, in uns eins seien. Nicht nach ökumenischem Beschluss, sondern in uns. Also 1084. Im Anfang war das Wort war Anfang, durch das des Geistes Wesen sich enthüllt. Das Wort war Gott und war ohne allen Vorgang. Gott spricht und wenn er spricht, es sich erfüllt. Gott spricht und wie aus seinem Vaterherzen der Sehnsucht Wort in Geisteskraft erklingt, aus seinem Innern unter seligen Schmerzen des Lebens erste Mehrung sich entringt. Unter seligen Schmerzen, ich weiß nicht, Bruder Geier, vielleicht hast du dich da getäuscht. Mit Schmerzen Kinder gebären, das gibt es doch erst seit dem Fall. Ich werde langsam kritisch, sogar gegen hervorragende Brüder prüfe ich alles, ob es auch stimmt. Hier könnte ein Fehler liegen. Unter seligen Schmerzen, mit Schmerzen Kinder gebären, das kommt wohl erst später. Ohne Schmerzen würde ich meinen, aber das ist nicht so belanglos. Kaum einen Fehler unter tausend, vielleicht mal eine Nuance, wo ich sage, hier würde ich den Schwerpunkt, das würde ich nicht so stark betonen. Ich bin ja schließlich älter, als er jemals auf Erden wurde. Aber das ist nicht mein Verdienst. Er starb ja schon mit 62 Jahren. Und da darf man langsam auch mal kritisch sein gegen die so hochgeachteten Brüder. Ihr dürft gegen alle Brüder kritisch sein. Wohlwollend kritisch. So wünsche ich mir auch die Leser meiner Bücher. Wohlwollend kritisch. Im Übrigen steht das, was ich heute sage, auch im nächsten Heft von Gnade und Herrlichkeit, Heft 6. Da kann man das auch nachlesen. Einschließlich dieser Strophen, dieser kostbaren Strophen von Bruder Geier. 1084, Vers 3. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeuget. Setz dich zu mir auf meinen Gottesthron. Vor dir eins alles Kommende sich beuget, dass all das wird sein Erbe dir und Lohn. Nur jetzt sei Schoßkind mir, dass ich ergieße in dich die ganze Fülle meines Seins und meiner Sehnsucht Stillung voll genieße, wenn wir in Liebe werden völlig eins. Ja, das hat ihn zutiefst beschäftigt und das ist auch im Grunde das Größte, dass wir da hineinkommen in dieses Einssein mit dem Vater und dem Sohn. Die Fortsetzung finden wir dann in 1067. Da hat nun der Bruder Geier in Worte zu fassen versucht, wie ich vorhin ja auch, wie der Vater mit dem Sohn geredet hat vor Grundlegung der Welt. Das muss ja alles ein schwaches Gestammel bleiben. Wir können es ja nur erahnen. Wir haben ja kein Tonband und kein Protokoll oder Stenogramm. Nur Psalm 2, Vers 7. Beni Ata, Sohn meiner du, heute habe ich dich gezeugt. Das haben wir schwarz auf weiß. Und dann wissen wir, dass Vater und Sohn geplant haben. Und dann wissen wir, dass der Sohn als Lamm ersehen wurde vor Grundlegung der Welt. 1067, da hat es Bruder Geier versucht, in Worte zu fassen. Die Gotteslust, die uns beseelet, kann bleiben nicht für sich allein. Des Lebens Zweck wär ganz verfehlet, wenn es nicht sollt gemehret sein. Die Liebe suchet nicht das ihre, sie suchet, was des anderen ist, das Liebe vielen widerführe. Du Sohn aus mir geworden bist. Kein Stenogramm, kein Tonband, aber alles hat biblische Deckung durch andere Bibelstellen. In Vers 3 von 1067 spricht er dann davon, wie der Vater und der Sohn auch bereits den Abfall, den Sündenfall vor sich sehen. Zwar wird die Welt sich von uns wenden in ihres Eigenwillens Sinn, drum gebe ich, um die Not zu enden, dich für die Welt zum Opfer hin. Du bist der Preis, mit dem erkaufe ich das Verirrte mir zurück, und durch des Heiligen Geistes Taufe erfülle ich sie mit gleichem Glück. Und im letzten Vers von 1067 sagt gewissermaßen der Vater zum Sohn, so, und nun gehen wir an die Arbeit, 1. Mose 1, Vers 1. So schaffe denn die Sternenheere und aller Engelmächte Zahl, die Erde und die Weltenmeere und jedes Wesen meiner Wahl. Nur bei dem Menschen, unserem Bilde, lass wirken beide uns zugleich, damit in Edens Lustgefilde der Herr ersteh dem Weltenreich. Und nun möchte ich noch etwas sagen zu Psalm 2, Vers 9. Psalm 2, Vers 9. Es gibt in vielen Psalmworten zweigliedrige Verse. Das können Sie in vielen Psalmen beobachten, dass der Vers zwei Teile hat und die laufen etwa parallel. Parallelismus membrorum, eine Parallelität der beiden Glieder. Mit der Eisenrute magst du sie zerschmettern und gleich Töpfergeschirr magst du sie zerschlagen. Zerschmettern, zerschlagen. Nun ist da aber in die Septuaginta so etwas hineingekommen, dass manche Kommentarschreiber für einen Fehler halten. Da wird der Parallelismus membrorum gestört. Die Septuaginta, das ist die Übersetzung des hebräischen Alten Testaments ins Griechische. Die habe ich zu Hause schon seit vielen Jahren stehen. Und die neutestamentlichen Schreiber zitieren gern nach der Septuaginta, wenn sie ein alttestamentliches Wort zitieren. Und da ist nun ein sogenannter Fehler reingekommen. Da steht nämlich dann, mit der Eisenrute oder mit ehernem Herrscherstab sollst du sie weiden. In der griechischen Übersetzung der Biblia Hebraica, da steht auf einmal weiden. Sprachlich ist also beides möglich. Sprachlich kann man dieses hebräische Wort so und so verstehen. Man kann es verstehen als ein Zerschmettern und man kann es auffassen als Weiden. Je nachdem, ob man das ableitet von Ragach Nummer 2 oder von Ragah Nummer 1 nach diesen hebräischen Verben, kann man es so oder so verstehen. Sprachlich ist durchaus möglich, aber die Herren Kommentarschreiber sagen, das ist ein Fehler, denn da stimmt ja der Parallelismus nicht mehr, wenn es in der ersten Vershälfte heißt weiden und in der zweiten zertrümmern. Das passt ja nicht, sondern damit es passt, muss es in der ersten Hälfte natürlich heißen zerschmettern und dazu passt dann das zertrümmern. Aber ich bin sehr dankbar, ihr Lieben, und halte das nicht für einen Fehler, sondern für eine Wirkung des Heiligen Geistes, dass hier auf dem Wege über die Septuaginta es dann auch ins Neue Testament hineingekommen ist. Psalm 2, Vers 9. Weiden wird er die Völker. Da bin ich herzlich dankbar, wenn ich all den Jammer sehe in der heutigen Welt, wenn ich sehe all das Flüchtlingselend und Asylantenelend und dann Krieg und Kriegsgeschrei und die furchtbaren Waffen. Das Buch von Hein Schumacher wird nicht mehr gekauft, die atomare Bedrohung und der allmächtige Gott. Die Leute fühlen sich so sicher, seit der Gorbatschow in die Fernsehkameras, da ist das eben ein Verlustgeschäft. Die zweite Auflage hätte man sich sparen können, sie drucken, das verschimmelt in den Regalen. Aber wenn dann mal plötzlich was geschieht, wenn jetzt mal der Putsch war in der Sowjetunion, dann werden die Amerikaner auf einmal hellwach, Moment mal, wir haben doch da 20.000 oder 30.000 atomare Sprengköpfe, die können doch 20.000, 30.000 Hiroshimas entfesseln. Moment mal, sind die auch bitteschön alle unter Kontrolle? Ja, ja, sagen die Russen, alles unter Kontrolle, keine Sorge. Wie wär's denn, wenn sich einer mal so 10 Stück mitnimmt da in Tiflis oder Aserbaidschan oder irgendwo? Dann gäbe immerhin 10 Hiroshimas. Oh, ihr Lieben, wir leben in einer äußerst gefährlichen Welt, nach wie vor, in einer furchtbar gefährlichen Welt. Und da bin ich so dankbar, der Herr Jesus wird nicht nur, wenn er wiederkommt, zerschmettern, zerschlagen, zertrümmern und alles kurz und klein schlagen. Zwar auch Gericht. Und auch im tausendjährigen Reich geht es noch nicht ganz ohne Gewalt ab. Da gibt es allerlei Stellen. Ich hatte sie vor Jahren mal gesammelt, 1964, in dem Buch Das tausendjährige Königreich Christi auf Erden. Alle diese Stellen über das tausendjährige Reich. Morgen für morgen will ich vertilgen alle Gesetzlosen des Landes. Im Tausendjahrreich gibt es auch noch Gewalt. Gewaltlosigkeit gibt es erst ab 1. Korinther 15, 24, 25, wenn das all dem Christus untergetan ist, wenn der Tod als letzter Feind hinweggetan werden wird, wenn Gott dann alles in allem sein wird, dann braucht es keine Gewalt, dann herrscht die reine Liebe, was die Anarchisten heute vorwegnehmen möchten, aber das muss ja schiefgehen. Das klappt noch nicht mal im Tausendjahrreich, dass Jesus sagt, nun ihr Völker, die reine Liebe möge regieren. Das menschliche Fleisch, das ist rebellisch. Buddha Gaya sagte, es gibt nichts Versuchlicheres und Rebellischeres im ganzen Kosmos als unser Fleisch. Unser Fleisch ist das Rebellischste im ganzen Kosmos. Schlimmer als die Tierwelt und die Engelwelt. Und da stecken wir drin, beziehungsweise das steckt in uns. Aber wir haben ja als Gotteskinder eine neue Natur und die kann herrschen über die alte. Kann, nicht automatisch, kann aber. Eine wunderbare Möglichkeit, von der wir viel zu wenig Gebrauch machen. Fleisch ist das Rebellischste im ganzen Kosmos und so ist zwar der Teufel gebunden in den tausend Jahren der messianischen Friedensherrschaft. Und dann können die sich nicht mehr rausreden wie die Eva im Paradies. Die Schlange verführte mich, dass ich aß. Das können die Leute im Tausendjahrreich nicht mehr sagen, wenn sie sündigen. Aber auch da bildet sich eine Opposition so von den hinteren Bänken, wie vielleicht bei einem Lehrer in der Schulklasse. Früher jedenfalls war das so, so auf den hinteren Bänken, da war dann meist was los. Vorne saßen sie damals noch schön brav, wie es heute ist, weiß Bruder Weber besser als ich. Ja. Also da bildet sich eine Opposition und wenn dann der Teufel nochmal losgelassen wird nach den tausend Jahren, hat er ja nochmal großen Erfolg, Offenbarung 20, ab Vers 7. Es gibt noch Gewalt, aber im Unterschied zu heute darf die Sünde in den tausend Jahren nicht ausreifen, wie sie heute ausreift. Dass wir denken, oh Gott, wann schlägst du drein, wie lange hast du noch Geduld, wie lange siehst du noch zu? Sondern morgen für morgen werden alle Gesetzlosen des Landes vertilgt. Es kommen ja sowieso in das Tausendjahrreich, wie sich Bruder Karl Geier sehr gut auszudrücken pflegte, keine Antisemiten und Atheisten hinein, die werden vorher aussortiert. Matthäus 25. Es kommt nur ins Tausendjährige Reich hinein gutwilliges Fleisch. Gutwilliges Fleisch, ist Ihnen sowas schon mal begegnet? Das gibt's auch. Gutwilliges Fleisch, ja. Die Frommen müssen sich immer wieder prüfen, bin ich Herr, bin ich wirklich neu gezeugt? Sind deine Gene in mir oder bin ich auch gutwilliges Fleisch? Ist ja immer schon was, wenn Fleisch wenigstens mal gutwillig ist. Aber das ist noch nicht gefeit gegen die Sünde und so gibt es dann diesen Aufruhr im tausendjährigen Reich und es gibt hier und da offensichtlich, dass man sich unterwirft mit Schmeichelei, mit Heuchelei unterwerfen sie sich mir. Herrsche inmitten deiner Feinde, Psalm 110, da gibt es verborgene Feindschaft, Heuchelei, Schmeichelei und morgen für morgen werden alle Gesetzlosen des Landes vertilgt. Also braucht man noch Gewalt, aber ich bin eben umso dankbarer. Letzten Endes ist der Herr Jesus der Hirte der Völker und er wird die Völker weiden und wir wollen gleich die Stellen aufschlagen im Buch der Offenbarung, wo das dreimal zitiert wird. Dreimal wird im Neuen Testament zitiert, Psalm 2, Vers 7, auf Jesus. Und dreimal wird im Neuen Testament zitiert, Offenbarung 2, Vers 9, in der Offenbarung, auf Jesus und die Seinen hin. Beides wird dreimal zitiert, also damit habe ich wohl genügend bewiesen, dass das alles auf Jesus hingeht. Psalm 2, 7 bis 9. Du wirst sie weiden. Ich bin der gute Hirte. Auch die Völkerwelt, viele in den Völkern werden dann einmal sprechen, der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich auf einer grünen Au und führet mich zum frischen Wasser. Von vielen in der Völkerwelt wird auch einmal gelten dürfen, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. die haben noch nicht heute das ewige Leben, aber sie können es dann ja auch noch kriegen. Matthäus 25, die einen gehen in die äonenlange Pein oder Züchtigung und die anderen gehen in das äonische Leben. Und auch nach Römer 2, Vers 7, gibt es noch in späteren Äonen Leben für solche, die sich danach ausstrecken. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Denken wir nicht nur an uns, denken wir nicht nur an Israel, denken wir auch mal an die Völkerwelt. Und Karl Bernhard Garve hat ja danach ein Lied gedichtet, wo das auch zum Ausdruck kommt. Vielleicht können wir am Schluss davon singen. 774, ich lese jetzt mal schon mal vor den letzten Vers, weil das auch aufgrund dieses Fehlers, in Anführungszeichen, kein Fehler, Führung des Heiligen Geistes, dass es eben heißt, weiden und nicht zerschlagen, zertrümmern, weiden wird er die Völker. Wenn das ein Fehler wäre, dann wären auch die drei Stellen in der Offenbarung fehlerhaft und dann wäre auch der letzte Vers von 774 fehlerhaft. Aber nein, das ist kein Fehler, Prophetie. 774, letzter Vers, kommt herbei, frohe Zeiten, säumet nicht, dass der Herr sich offenbare als der Völker Recht und Licht. Kommt, dass alle Welt erfahre, wie die Menschenherd ihr großer Hirt weiden wird, weiden wird. Darauf freue ich mich. Und jetzt wollen wir noch schauen im Buch der Offenbarung. Da wird das also zitiert in Offenbarung 2, im Sendschreiben an Thyatira, an die Überwinder, Offenbarung 2, 26, 27, Jesus spricht, und wer überwindet und meine Werke bewahrt bis zum Ende, dem werde ich Gewalt über Nationen geben, Vollmacht über die Völker, und er wird sie weiden mit eiserner Rute. Nicht ohne Gericht, aber immerhin weiden. Weiden. Ich sah so einen Schäfer, als ich in der Nähe von Nürnberg im Sommer auf einem Parkplatz parkte. Und der Schäfer hatte einen gewaltigen Stab. Und der Schäfer hatte drei schwarze Hunde. Und da ich ein ängstlicher Mensch bin, habe ich das Auto erst verlassen, als die drei schwarzen Hunde ein bisschen weiter von mir weg waren. Und den Stab gehört auch dazu. Eine eiserne Rute ist offenbar nötig, aber er wird sie weiden. Er ist in seinem Herzen der gute Hirte, auch gegenüber der Völkerwelt. Und die Überwinder aus den Völkern dürfen bei dieser Arbeit mithelfen. Und dann kommt Offenbarung 12, Vers 5. Das ist das Knäblein des Sonnenweibes. Offenbar eine endzeitliche Körperschaft, die aus Israel ausgeboren werden wird, vielleicht identisch mit den 144.000. Und sie gebar einen männlichen Sohn. Ein Sohn ist eigentlich sowieso männlich. Wenn das nochmal besonders betont wird, dann zeigt das eine schnelle Mannhaftigkeit und Reife. Unter Druck und Drangsal der letzten Zeit wird diese Körperschaft schnell männlich heranreifen. Und sie gebar einen männlichen Sohn, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute. Der hat also auch mit Teil an dieser Aufgabe, die der Vater vor Grundlegung der Welt dem Sohn schon zugesagt. Und dann noch einmal Offenbarung 19, Vers 15, das Wiederkommen Christi. Offenbarung 19, 11, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig und errichtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Und das ist alles noch verbunden mit Gericht, das ist alles noch verbunden mit Gericht. Und trotzdem steht da, er wird sie weiden, trotzdem der gute Hirte. 19,15, und aus seinem Munde geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, auf das er damit die Nationen schlage. Ganz gewiss gibt's da Gericht. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute. Er wird sie weiden, und das möchte ich festhalten und mir nicht nehmen lassen. Der gute Hirte der Völkerwelt, dreimal stets im Buch der Offenbarung. Es ist kein Fehler, es ist eine Führung des Heiligen Geistes, dass hier schon etwas durchleuchtet von dem guten Hirten, der sein Leben lässt für seine Schafe. So liebt er sie, und zu diesen Schafen gehören letztendlich auch die Völker. Wir gehören dazu, Israel gehört dazu. Oft wird in den Psalmen Israel ja verglichen mit dem Volk der Weide mit den Schafen, die ihm gehören. Und David sollte Israel weiden und er wird sie dann auch wieder weiden in den 1000 Jahren als Vizekönig Jesu Christi. Ganz kurz noch ein Blick auf die vierte Strophe, den vierten Teil, 10 bis 12. Mahnung, Warnung an die Großen in den Völkern. Nun denn, ihr Könige, ihr Herrscher auf Erden, werdet weise, kommt doch mal zur Vernunft. Wie schnell wäre eigentlich Friede auf Erden? Das könnte ganz schnell gehen, wenn die Völker und ihre Großen nicht mehr die Ordnungen Gottes als unzumutbare Stricke, Bande, Fesseln, also nein, wie ist das mit der Menschenwürde vereinbar, dass wir da die 10 Gebote beachten sollen und dies und das tun sollen und lassen sollen. Wenn man sich unterordnen würde den Weisungen Gottes, dann wäre sehr schnell Ordnung. Ach, das könnte ganz schnell gehen. Stellen wir uns mal vor, zu schön, um wahr zu sein. Aber es wird einmal kommen im Reich des Messias. Wenn sich die Völker alle in die Ordnungen Gottes fügen würden, dann würden zum Beispiel sagen, die Palästinenser und die Syrer und die Iraker und die Iraner und alles da herum, sie würden sagen zu Israel, es passt uns ja nicht so besonders und es macht uns ja keine besondere Freude, dass ihr nun der erstgeborene Sohn Gottes in der Völkerwelt sein sollt und euer Land ist von Gott beschlagnahmt für seine Offenbarungszwecke als heiliges Land. Es gefällt uns nicht so arg. Aber wenn es Gott, der einzige wahre Gott, euer Gott, nun so angeordnet hat, dann wollen wir uns da rein und eben fügen. Wir bitten nur Israel, dass ihr euch doch dann zu uns auch freundschaftlich und nachbarschaftlich verhaltet, fair und gerecht. Was würde Israel lieber tun? Wie schnell wäre Friede auf Erden? Sofort wäre Friede auf Erden. Wenn man nur einmal gelten lässt, Herr, deine Ordnungen, Herr, deinen Willen, die respektiere ich. Küsse den Sohn, der Kuss der Unterwerfung, wie als der Samuel den Saul salbte als König. Sonst kommt ihr um, sonst führt euer Weg in den Abgrund, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Und ich meine, um es nochmal zu sagen, gerade in unserem Jahr 1991 verstärkt sich dieser Zorn doch sehr heftig, wenn bald sein Antlitz aufflammt. Aber so endet Psalm 2 nicht, sondern mit einer Seligpreisung. Der ganze Psalter beginnt ja mit einer Seligpreisung. Wohl dem, heil dem, glückselig, wer nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Psalm 1, Vers 1. Und es gibt etwa 25 solcher Seligpreisungen in den Psalmen. Aschre, heil, wohl, glückselig. Und so wie der erste Psalm anfängt, so endet der Psalm 2 mit einer solchen Seligpreisung. Und wir wissen ja, dass auch der Herr Jesus, als er auf Erden war und lehrte, seine Lehre nach Matthäus begonnen hat, nicht mit Wehe, Wehe und Gericht, sondern mit den Seligpreisungen, glückselig, glückselig, glückselig. Glückselig alle, die sich bei ihm bergen, glücklich alle, die auch angesichts kommender Katastrophen und Zornesergüsse bei ihm ihre Zuflucht suchen, auf ihn trauen. Amen.